Sonntagmorgen, 8 Uhr, Zeit für die Sirene des Körpers. Das ist der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. In der letzten Woche beschäftigten wir uns mit dem Bauch. In der Folge 53 ging es um die Körpermitte als Spiegel innerer Prozesse auf physischer, emotionaler, nervlicher und intuitiver Ebene. Wir haben beleuchtet, wie Spannungen, Verdauungen, viszerales Fett, aber auch Scham und Selbstbild miteinander verwoben sind und warum gerade diese Region so sensibel auf Stress, Überforderung und ungelöste Themen reagiert. Es ging nicht um Optimierung, sondern um ein bewusstes, ehrliches Hinspüren und darum, wie Verbindung zu diesem Zentrum zu mehr innerer Sicherheit führen kann. Heute in meinem Experteninterview habe ich wieder einen Gast bei mir. Es geht um das spannende Thema Dentosophie und mein Gast ist heute Dr. Maren Koch. Hallo Maren, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf das heutige Gespräch und ich bin gespannt über deine Einblicke in das so vielschichtige Thema.
Ja, danke Pierre. Ich freue mich auch total, heute bei dir zu Gast zu sein. Manchmal führt die Welt einen ja auf ganz wundersame Weisen zusammen. Wir haben uns ja auf Fuerteventura im Robinson Club kennengelernt und gemerkt, dass da doch ganz viele Verbindungen sind in unserer Arbeit.
Da hast du absolut recht und ich glaube ja nicht an Zufälle, vielmehr bin ich davon überzeugt, es gibt den richtigen Moment und die richtige Zeit für Begegnung. Wir werden sehen. Bevor wir einsteigen, könntest du dich bitte noch kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Dr. Maren Koch. Ich bin Zahnärztin, schon seit 16 Jahren in eigener Praxis tätig und mich hat diese Gesundheit, dieses wirkliche Gesundhalten der Patienten immer schon total gereizt. Ich bin immer schon total gerne auf ganz viele Fortbildungen gegangen, habe in der traditionell chinesischen Medizin, in der Akupunktur, in der Hypnose überall schon mal Fortbildungen gemacht. Und mein Fokus ist immer so auf, was braucht der Körper, um gesund zu sein? Also gar nicht reparieren und heile machen. Natürlich tue ich das als Zahnärztin auch, dass ich Füllungen mache und Versorgung mache. Aber eigentlich hat mich schon immer gereizt, was braucht unser Körper, um wirklich gesund zu bleiben. Ja. Natürlich auch durch meine drei Kinder, die ich habe. Bei den Kindern schaut man ja immer, was gibt man wirklich so an Medizin rein? Was sollen die wirklich kriegen? Und was kann man alternativ machen, um den Körper wirklich gesund zu machen? Denn irgendwie ist unser Körper ja eigentlich perfekt, wenn wir ihn richtig pflegen und richtig versorgen. Und dann bin ich auf die Dentosophie gestoßen vor ein paar Jahren und bin davon so begeistert bei den Ergebnissen bei meinen Patienten, dass ich es mittlerweile auch ausbilde und dass es echt ein Herzensthema für mich geworden ist, den Leuten in der Öffentlichkeit zu zeigen, warum ist es so wichtig, wie wir atmen, wie wir schlucken, wie wir kauen. Was hat das für einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Zahnentwicklung? Ja, und da freue ich mich total, dass ich heute bei dir bin und über dieses Thema mit dir sprechen kann.
Ja, also ich freue mich auch sehr und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Inhalte, bereit, Neues zu erfahren, Neues zu lernen. Und ich würde gern einsteigen mit der Frage, was ist Dentosophie eigentlich? Mhm. Und wie unterscheidet sie sich von klassischer Kieferorthopädie oder Zahnmedizin?
Dentosophie, wenn man das Wort mal so auseinander nimmt, dann ist das Dentis der Zahn und Sophie die Weisheit. Aus diesen beiden Worten setzt es sich zusammen. Dentosophie könnte man also übersetzen als die Weisheit der Zähne. Hm. Dentosophie wurde von dem Michel Monteau in Frankreich vor über 30 Jahren etabliert, weil er als chirurgisch tätiger Zahnarzt immer wieder Kinder da hatte, wo er kleine Backenzähne entfernen sollte, weil die einfach keinen Platz in den Kiefern hatten. Und als er dann vor dem Thema auch bei seinem eigenen Sohn stand, dass er die 4 gesunden Zähne entfernen sollte, hat er sich irgendwie gefragt, das kann doch nicht so sein. Es kann doch nicht so sein, dass wir gesunde Zähne entfernen, weil da kein Platz dafür da ist. Eigentlich ist unser menschlicher Körper doch perfekt, da ist doch der Platz dafür da. Was ist eigentlich los und was können wir tun? Und so hat er angefangen, mit elastischen Geräten, die heute weiterentwickelt sind, als Balancer zu arbeiten, die dem Patienten als Trainingsgerät zu geben, und hat gesehen, was für einen großen Einfluss das Training mit solchen Geräten auf die Entwicklung der Kiefer hat und auch auf emotionaler Ebene eine Veränderung für den Patienten bringt. Ja. Denn wir haben immer einen Dreiklang. Wir haben nicht nur das, was wir im Mund sehen, sondern wir haben Körper, Geist und Seele. Das kommt zusammen. Und in der Dentosophie findet wirklich alles drei seinen Raum. Und wir haben in der Dentosophie immer den Dreiklang aus Atmen, Schlucken, Kauen. Diese drei Grundfunktionen, die jeder von uns total unterbewusst tut, mehrmals täglich. Also wir schlucken ungefähr 2000 Mal am Tag, ohne es überhaupt zu merken. Außer vielleicht wir verschlucken uns mal. Und diese drei Grundfunktionen, die haben einfach großen Einfluss auf den ganzen Körper. Das sowohl bei den Kindern, wenn es darum geht, Kieferorthopädie zu vermeiden oder dafür zu sorgen, dass durch die richtige Unterstützung des Wachstums weniger aufwendige Kieferorthopädie notwendig ist. Okay. Und bei Erwachsenen, bei den ganzen Knirschen, Pressen, den ganzen muskulären Verspannungen, da kommt das Thema Faszien ja auch mit rein, der ganze Körper hängt zusammen. Wir sehen den Menschen dabei echt als Ganzes. Es ist nicht so wie in der klassischen Zahnmedizin, dass wir ein Loch haben und das füllen. Es ist nicht so wie in der klassischen Kieferorthopädie, dass wir sehen, oh, da fehlt Platz, dann bewegen wir die Zähne woanders hin. Sondern wir gucken immer, warum ist das so? Was steckt da eigentlich hinter? Und was können wir ganzheitlich tun, um das System wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen? Und dabei arbeiten wir in der Dentosophie mit dem Balancer, mit so einem weichen Trainingsgerät, was der Patient am Tag und in der Nacht trägt. Wir haben bestimmte Handgriffe, die wir vor allem in den Kontrollterminen dazugeben. Ja, und das ist wirklich dieser besondere Blick auf die Patienten, auf die Funktion zu gucken, was können wir aus dem, was sich zeigt, ablesen. Denn, das weißt du genauso gut wie ich, die Form ergibt sich durch die Funktion. Form follows function. Und diesem Grundsatz, dem folgen wir in der Dentosophie.
Der Körper folgt der Funktion. Ein Satz, den ich auch immer wieder bei meinen Events predige. Beispielsweise, wenn es darum geht, tiefer in die Bewegung zu kommen und sich nicht vom Körper unbewusst limitieren zu lassen. Und da möchte ich noch einmal wiederholen. Die Weisheit der Zähne, das gefällt mir. Mhm. Und mir ist schon klar, dass der ein oder andere Flachwitzbegeisterte jetzt direkt denkt, was für eine Vorlage. Da fällt mir direkt jemand ein, also der ist jetzt für dich, Ulf. Das hättest du sagen können. Und dann entfernt man die Weisheitszähne. Ja. Ho, 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 was für ein Karlauer. Okay, das hätten wir dann auch. Nochmal zurück. Drei Grundsätze der Dentosophie. Atmen, schlucken, kauen. Körper, Geist und Seele. Eigentlich ganz logisch, dass es da Zusammenhänge geben sollte. Vor allem, wenn man sich noch einmal bewusst macht, der Körper folgt der Funktion. Also geben wir ihm die Funktion, die wir brauchen und nicht umgekehrt. Mhm. Und da wird mich in dem Zusammenhang interessieren, wie bist du selbst zur Dentosophie gekommen? Gab es da einen Auslöser oder einen persönlichen Wendepunkt?
Ich bin bei einem Kongress vor ein paar Jahren auf die Dentosophie aufmerksam geworden. Da fanden so kleine Workshops statt und da habe ich was über die Dentosophie gehört. Mhm. Und ich saß da, wenn ich ehrlich sein soll, mit offenem Mund, auch wenn ich heute ja weiß, dass das nicht gut ist. Aber ich saß da mit offenem Mund vor lauter Staunen und habe gedacht, wie kann es sein, dass ich das nicht gelernt habe im Studium? Wie kann es sein, dass bei den ganzen Fortbildungen zu CMD, zu Kinder- und Jugendzahnmedizin, also bei all dem, was ich mich ja weitergebildet habe, diese Zusammenhänge nie gelernt habe? Wie kann es sein, dass ich zwar seit 16 Jahren in meinem Fragebogen bei der Patientenaufnahme abfrage, ob sie durch den Mund atmen, aber ich noch nie gelernt habe, wie ich sie unterstützen kann, zurück in die Nasenatmung zu kommen. Und natürlich hängt bei sowas auch immer eine persönliche Geschichte dran. Mhm. Ich selber atme eigentlich oder habe mein Leben lang durch den Mund geatmet. Ich habe schon mit 2 Jahren Allergien gehabt. Ich war früher beim Logopäden. Ich habe die Polypen rausgekriegt. Ich hatte dann später Kieferorthopädie, weil zu wenig Platz für die Zähne da gewesen ist. Und habe da also auch einen eigenen Leidensweg, auch mit meinen Allergien. Und das kann ich ja mal kurz so zwischenstreuen. Seitdem ich über die Dentosophie zurück in die Nasenatmung gekommen bin, habe ich jetzt schon 2 Jahre in Folge kein Antihistaminikum mehr gebraucht und bin super gut durch den Sommer, ohne mit meinen Allergien wirkliche Probleme zu haben. Das ist interessant. Warum sage ich immer wieder zurück in die Nasenatmung gekommen? Weil wenn wir uns mal Babys vorstellen, die bei der Mama an der Brust liegen und da wirklich angedockt saugen und trinken und dabei einschlafen und die Mamas wissen das alle, dann so eingeschlafen weiter das Vakuum halten, dann wissen wir, dass die in der Nasenatmung sind. Das heißt, wir alle konnten schon mal sehr gut durch die Nase atmen. Und wenn wir Babys ansehen, sehen wir das der Nase auch an, dass die wirklich gut muskulär stark ist. Doch oftmals verlernen wir es. Wir verlernen es, weil wir es zum Beispiel auch von unseren Eltern abgucken. Es gibt diese Spiegelneurone, mit denen machen die Babys nach, was die Bezugspersonen vormachen. Und so ist es so, dass meine 3 Kinder mir auch die Mundatmung nachgemacht haben. Alle meine 3 Kinder haben durch den Mund geatmet und ich wusste gar nicht, wie schlecht es für sie ist. Ich wusste gar nicht, warum die Mundatmung mit den Mittelohrentzündungen zusammenhängt. Einfach, weil die Eustachische Röhre nicht belüftet wird, wenn der Mund offen ist, weil die Zunge dann ja auch nicht an der richtigen Stelle sitzt und deshalb HNO-Infekte viel häufiger auftreten. Ich bin dann auf die Dentosophie aufmerksam geworden und mir ist einfach so viel an Zusammenhängen klar geworden für meine eigene Situation, für meine Kinder und auch für meine Patienten. Mir ist es wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe diese Therapie angefangen in der Praxis zu etablieren und ich mache mittlerweile fast gar nichts mehr anderes außer Dentosophie, weil es einfach eine so wundervolle Therapie ist, die so große Wirkung erzielt und so den Patienten als Ganzes begleitet und behandelt.
Ja, die Atmung ist bei mir auch immer wieder Thema und ich sage auch immer wieder Nasenatmung. Und es gibt ja genügend Studien, die aufzeigen, dass Mundatmung zu geringem CO2-Gehalt im Blut führt, was die Sauerstoffaufnahme im Gewebe beeinträchtigt. Kiefer- und Zahnstellungen hattest du genannt. Eine weitere Studie zeigt, dass Mundatmung das Risiko für Schnarchen und Schlafapnoe erhöht. Mundatmung fördert eine schlechtere Immunabwehr, dadurch, dass Umgehen der nasalen Filterfunktion mehr Keime in den Körper gelangen. Also ein höheres Risiko für Infektionen etc. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns noch dazu zu berichten hast. Aber ich würde gerne noch mal auf die Ganzheitlichkeit eingehen. Dentosophie, das sagtest du, gilt als ganzheitlicher Ansatz. Und wenn wir da noch einmal tiefer reinschauen hinsichtlich der 3 Grundsätze, dann stellt sich mir die Frage, welche körperlichen oder seelischen Themen sich deiner Erfahrung nach besonders häufig im Mundraum widerspiegeln.
Ja, ich gehe jetzt mal zuerst auf die seelisch-emotionalen Themen ein, weil die klassisch in der Zahnmedizin gar nicht bedacht werden. Die Dentosophie ist angelehnt an die anthroposophische Medizin oder sehr viel beeinflusst worden durch die anthroposophische Medizin. Und dabei ist es so, dass Oberkiefer und Unterkiefer für verschiedene Dinge stehen. Der Oberkiefer, der steht eher für das Denken, für das Grübeln, für das Nachdenklichsein. Der Unterkiefer, der steht für die Bewegung, für das nach vorne gehen, für die Zukunft, für das Tun, für das in Aktion kommen. Und die Art und Weise, wie diese beiden Kiefer zusammenkommen, beeinflussen, wie wir als Mensch sind. Okay. Oder so wie wir als Mensch sind, das können wir in den Zähnen ablesen. Das können wir ablesen in der Art und Weise, wie die Zähne zusammenbeißen. Und ich habe letztens wieder ein Kind in der Praxis gehabt, die hat einen sehr tiefen Biss gehabt. Sehr tiefer Biss heißt, die oberen Zähne haben die unteren sehr weit überlappt, so dass man von den unteren gar nichts gesehen hat. Und dieses Kind war erst 4 oder 5 Jahre alt. Und ich habe der Mama über diese Zusammenhänge erzählt, weil wir so ins Quatschen gekommen sind. Und da hat sie gesagt, ach, das ist ja spannend. Es ist wirklich so, ihre Tochter grübelt immer ganz viel nach, denkt ganz viel nach, ist für ihr Alter eigentlich schon sehr, sehr reflektiert. Und man könnte fast sagen, der fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Und das ist auch an ihren Zähnen ablesbar, dass der Unterkiefer die Zukunft, die Bewegung hinter dem Oberkiefer, hinter dem Denken festklemmt. Gleichzeitig ist dieser tiefe Biss aber auch begründet in der Funktion der Zunge, in den Muskeln, die an der Zunge ansetzen, in dem Schluckmuster, dass die Zunge beim Schlucken seitlich zwischen die Zähne kommt und nicht nach oben an den Gaumen, wo sie hinkommt. Wenn wir jetzt also die Funktion behandeln und die Funktion wieder zurück in die Physiologie bringen, die Zunge beim Schlucken oben an den Gaumen und nicht seitlich zwischen die Zähne, dann hebt der Biss sich von ganz alleine. Okay. Und mit dem, dass der Biss sich hebt, sehen wir oft auch eine Veränderung bei den Kindern. Dieses Emotionale ist ein Beispiel. Wir sehen aber ehrlich gesagt noch viel mehr. Wir sehen, dass viele Menschen eine Lieblingskauseite haben und immer wieder mehr auf einer Seite kauen.
Ich auch.
Das bringt uns aber muskulär ins Gleichgewicht. Wenn wir viel auf einer Seite kauen, sind die Spannungen auf der Seite natürlich höher, die Muskeln stärker und bringen uns in Dysbalance. Und immer wenn wir schlucken, haben die Zähne ja einen kurzen Moment Kontakt und die Information, wie der Unterkiefer dann auf den Oberkiefer zusammenkommt, die wird ans ganze System weitergegeben. Und diese Information von dem Biss beeinflusst den ganzen Körper. Das sehen wir in der Dentosophie, da nutzen wir ja posturologische Tests, um den Patienten zu untersuchen und um auch das Therapiegerät auszuwählen, weil wir immer gucken wollen, welches Therapiegerät hat den besten Einfluss für den ganzen Körper. Das heißt, wir sehen es also sowohl an der Form der Zähne, was macht die Zunge, ist die an der richtigen Ort und Stelle oder drückt sie zwischen die Zähne seitlich oder vorne. Wir können aber auch emotionale Dinge an den Zähnen ablesen. Und das ist einfach mega spannend, wie das Ganze zusammenhängt. Ein weiteres Thema, was wir natürlich immer wieder haben, ist Stress. Wir haben ja eine Gesellschaft, in der Stress ein großes Thema ist. Und die Folgen vom Stress sehen wir natürlich im Mund, am Knirschen, am Pressen. Und doch ist es so, dass landläufig immer wieder gesagt wird, hinter Knirschen, hinter Pressen, da steckt Stress. Aber da steckt oft auch eine Zunge, die nicht gut in der Funktion ist. Da steckt oft eine Zunge, die schlapp im Mundboden hängt und nicht oben am Gaumen als königende Haltung in die Aufrichtung bringend. Bei Kindern ist das vor allem häufig, wenn die knirschen. Das ist nicht, dass die Stress im Kindergarten haben, sondern da ist das System aus dem Gleichgewicht gekommen. Das kann sein, dass deine Mundatmung noch vorliegt, die ja auch das sympathische Nervensystem triggert und dadurch den Körper in Stress versetzt. Das heißt, Stress muss nicht immer von außen sein, sondern unser Körper kann den auch selber herstellen.
Absolut, ja.
Und beim Knirschen, Pressen, das hat ja fast jeder. Es gibt ja wenig, die nicht mit den Zähnen knirschen oder pressen. Und wir machen denen sonst klassisch immer Schienen drauf und dann knirschen, pressen die auf den Schienen. Und das ist so wunderbar in der Dentosophie. Da können wir jetzt untersuchen und an die Ursachen gehen, um unserem Patienten nachhaltig zu helfen und aus dieser Fehlfunktion rauszuholen.
Also vollständig verstanden, unglaublich spannend und ich bin wirklich tief beeindruckt. Und du erwähntest ja das Nervensystem. Ich würde da gern nochmal dabei bleiben. Kannst du uns einen Einblick geben, inwiefern die Stellung der Zähne oder des Kiefers Auswirkungen auf unser Nervensystem hat?
Ja, ich habe dir ein Beispiel vorhin ja schon gesagt, an dem tiefen Biss, wo das Denken, das Handeln überragt, also der Oberkiefer symbolisiert fürs Denken steht und weit über den Unterkiefer rübergeht und man vielleicht jemanden hat, der eher grübelnd zurückgezogen ist. Das Gegenteil gibt es sozusagen in dem offenen Biss. Wenn die Zunge beim Schlucken vorne zwischen die Zähne drückt, dann ergibt sich oft Platz zwischen den oberen und unteren Schneidezähnen, ein offener Biss. Die Patienten können dann gar nicht abbeißen, weil sie nur hinten auf den Zähnen Kontakt haben, aber im vorderen Bereich überhaupt gar kein Kontakt zwischen den Zähnen da ist. Okay. Und bei denen ist es oft eher das Gegenteil. Das sind welche, die ganz, ganz offen sozusagen in ihrem nach außen Auftreten sind.
Interessant.
In der anthroposophischen Medizin sieht man ja auch den Mundschluss, also die geschlossenen Lippen, die Nasenatmung, als gewisse Abgrenzung nach außen. Und das wird total spannend, wenn man sich Kinder anguckt, wo vielleicht die Konzentration nicht ganz der Norm entsprechend ist, sagen wir das mal so. Also denen das Konzentrieren und die Aufmerksamkeit schwieriger fällt. Kinder, die einfach alles von außen aufnehmen und damit auch schnell abgelenkt sind. Ganz häufig atmen diese Kinder durch den Mund und dann kann man sich das bildlich so vorstellen, da fehlt die Nase als Filter von den Reizen von außen und über den Mund kommt alles direkt rein. Ich habe Anfang des Jahres einen Vortrag gehalten bei einer Elterngruppe, wo die Kinder alle eine ADHS-Diagnostik haben und auffällig war, dass alle diese Kinder durch den Mund atmen. Kein einziges Kind davon atmet nachts oder tags konsequent durch die Nase. Und es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Mundatmung, Nasenatmung einen signifikanten Unterschied auf Konzentration, Arbeitsgedächtnis, sogar Lese- und Rechenleistung hat. Das heißt, Kinder mit Mundatmung haben mehr Probleme in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit, im Arbeitsgedächtnis als bei Nasenatmung. Und ich finde, das muss als Wissen einfach raus in die Gesellschaft. Das heißt doch, wenn wir Kinder haben, die in der Schule nicht gut zurechtkommen und sich nicht gut konzentrieren können, dass wir da auch hinschauen sollten und gucken sollten, gibt es da vielleicht Dinge, die wir einfach ohne Medikamente, sondern mit kleinen, einfachen Therapien wieder zurück ins Gleichgewicht bringen. Insgesamt ist dieses ganze Thema Sympathikus, Parasympathikus einfach total spannend. Der Sympathikus als Nervensystem von Stress, Anspannung, von Kämpfen, von Flüchten, Weglaufen, Erstarren. Und der Parasympathikus als Nervensystem der Ruhe, der Erholung, der Verdauung, der Regeneration. Wenn unsere Lippen aber geöffnet sind und wir durch den Mund atmen, wird das sympathische Nervensystem, also das Nervensystem von Stress und Anspannung, getriggert. Wir sind dann einfach unter Dauerstrom. Und die Zunge spielt auch dabei eine große Rolle. Denn die Zunge mit ihrer Spitze sollte in Ruhe, also wenn wir nicht gerade sprechen wie ich jetzt, eigentlich oben am Gaumen liegen, an diesem sogenannten Palatinal Spot. Und der Palatinal Spot ist ein Punkt, wo aus der traditionell chinesischen Medizin mehrere Gefäße auch langlaufen und wo zum Beispiel im Tai Chi auch die Zunge bewusst hingelegt wird, um Fokus und Konzentration zu richten. Die hat einen großen Einfluss auf die Entgiftung vom Gehirn, Einfluss die Zunge da oben auf die kraniosakrale Atmung. Also ein Bereich, wo ganz viel nervale Innervation ist. Wenn jetzt aber der Mund offen ist, und das kann jeder, der zuhört, jetzt mal ausprobieren, wenn die Lippen offen sind, wenn der Mund auf ist, fällt die Zunge automatisch nach unten. Und dann ist sie nicht oben an diesem Palatinal Spot. Das heißt, diese ganzen positiven Effekte von der Zunge da oben am Palatinal Spot auf das parasympathische Nervensystem, auf Fokus, auf Konzentration, auf Entgiftung, auf kraniosakrale Atmung, haben wir nur, wenn die Lippen geschlossen sind. Der Lippenschluss ist sozusagen die Basis für die Atmung und für die korrekte Zungenfunktion. Und das finde ich einfach so spannend, wie das Ganze zusammenhängt und was wir da einfach im Mund bei unserem Patienten ablesen können und unterstützen können.
Also das Thema Kinder und Konzentration finde ich ja ganz besonders interessant. Aber bleiben wir nochmal bei der Atmung und lass uns da nochmal das Ganze vertiefen. Mir geht's um die Entwicklung. Kannst du nochmal erläutern, welche Rolle die Atmung und Zungenlage in der Dentosophie für unsere Entwicklung spielen?
Ja. Nasenatmung ist die Grundvoraussetzung, dass die Zunge da oben am Gaumen liegt, wo wir sie haben wollen. Wir möchten, dass der Patient in einer guten Nasenatmung ist, die Lippen also geschlossen sind. Und wenn die Lippen geschlossen sind, bildet sich nach dem Schlucken so ein kleines Vakuum im Mund und die Zunge liegt da oben am Gaumen. Und mit dem, dass sie da oben am Gaumen liegt, macht sie so einen leichten Druck. Und immer beim Schlucken drückt sie dann wie eine Welle ja mit ein bisschen mehr Kraft. Bis zu 300 Gramm Kraft bringt die da oben hin, die Zunge. Das muss man mal in Verbindung setzen. Kieferorthopäden bewegen Zähne mit 1 bis 2 Gramm Kraft. Wenn die Zunge 300 Gramm Kraft aufbringen kann, ist doch Logo, dass diese Funktion so einen großen Einfluss auf die Entwicklung hat. Das heißt, die Zunge ist maßgeblich am breiten Wachstum des Oberkiefers beteiligt. Der Oberkiefer gibt die Größe vor und der Unterkiefer, der folgt. Man kann sich das total gut wie so eine Schachtel vorstellen, wo der Oberkiefer wie der Deckel drauf ist und der Unterkiefer folgt hinterher. Das heißt, Nasenatmung, Zungenfunktion und gutes Kauen sind unerlässlich, dass die Kiefer unserer Kinder sich richtig entwickeln. Gutes Kauen meine ich mit wirklich auch mal harten Sachen essen. Nicht nur weichgekochte Nudeln, Quetschis und weiche Brötchen, sondern wirkliches Kauen. Evolutionär bedingt haben wir auf hartem Zehen Fleisch rumgekaut. Dafür ist unsere Muskulatur gemacht. Die Kaumuskulatur ist die kräftigste Muskulatur im Körper, wenn wir Kraft pro Fläche betrachten. Die möchte aber auch genutzt werden. Sonst fängt die an, sich zu langweilen und macht so blödsinnige Sachen an Dysfunktion. Und genutzt werden möchte sie rechts und links gleichmäßig. Das heißt, ich sag mal so, 60-40 solltest du, wenn du kaust, abwechselnd rechts, mal links kauen. Wenn Patienten, wenn du nur auf einer Seite kaust, dann kommen wir einfach ins Ungleichgewicht. Auch die Zunge ist dann auf einer Seite stärker und kräftiger als auf der anderen, weil die das Essen ja zwischen die Zähne bringt. Und wenn dieses einseitige Kauen im Wachstum auch noch vorliegt, dann hat der Zug der Muskulatur einen großen Einfluss auf die Kieferform. Und das kann zum Beispiel dann zum sogenannten Kreuzbiss führen, dass der Unterkiefer nicht mittig zusammenbeißt, sondern die Zähne wie zu einer Seite verschoben sind und auf einer Seite der Unterkiefer weiter außen steht wie der Oberkiefer. Also ein seitlicher Kreuzbiss. Ganz oft sehen wir diesen seitlichen Kreuzbiss mit einem sehr stark ausgeprägten einseitigen Kauen. Und dann macht es ja nur Sinn, dass wir an die Ursache gehen, dass wir also das Kauen wieder ins Gleichgewicht bringen, dass auch die Kinder rechts und links gleichmäßig kauen und dass natürlich überhaupt ausreichend gekaut wird. Das heißt, diese ganze Gesichtsentwicklung wird gefördert durch die Funktion der Zungenmuskulatur, die die Breitenentwicklung macht und die Lippen, die sozusagen den Rahmen nach außen vorgeben.
Ich habe mit Maren dann noch weitergesprochen und ich kann euch sagen, da kommt noch einiges und zwar nächsten Sonntag im Teil 2 zum Thema Dentosophie. Aber wir müssen an dieser Stelle abbrechen. Ihr wisst, ich möchte die Zeit nicht überstrapazieren, nicht überschreiten. Ich denke, für heute genug zu verarbeiten, ein unglaublich spannendes Thema. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview mit Dr. Maren Koch dir bis hierhin schon wertvolle Einblicke und Informationen gegeben hat. Bleibt gespannt auf Teil 2. Und wenn du zu diesem oder einem anderen Thema Kommentare, Fragen, Anregungen, Hinweise oder auch Themenwünsche hast, gern an die Mailadresse in den Shownotes. Die Kontaktdaten von Maren findest du ebenfalls dort. Vielen Dank fürs Zuhören und Folgen. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn du die Sirene des Körpers mit anderen Körper- und geistbewussten Menschen teilst, die dir am Herzen liegen. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Bis zur nächsten Woche. Bleibe wahrnehmungsfähig und gesund. Danke und ciao.